Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Pixelwerk, dem einzigen Premium-Podcast ohne originelle Intro-Einleitungen. Hi Merlin.
Hallo.
Was geht?
Yo, alles gut.
Findest du das so unnatürlich? Ich sag doch oft, was geht.
Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil ich kenne deine Hochphasen und deine Depri-Phasen und dieses, was geht, ordne ich in eine Hochphase ein.
Na, ist doch gut.
Ja, aber es ist trotzdem nichts Natürliches in dem Sinne, weißt du, was ich meine? Es ist schwierig zu erklären.
Na gut, aber ja, hi.
Hi.
Schön,
guter Anfang.
Schön, dass wir heute hier sind.
Ja.
Zu einem weiteren Podcast ohne echte Kernthemen. Es fehlen so ein bisschen diese großen Release, weißt du, diese, wo jede Woche ein Spiel kommt, wo ich mir denke, oh geil, ey, da habe ich Bock drauf. Und dann spiele ich das und dann machen wir einen Podcast drüber.
Aber du weißt schon, dass der Release von
Dragon Age
kurz vor, und da werden wir wochenlang drüber reden.
Ich glaube, also mein Plan ist, dass wir einen Hauptpodcast drüber machen, ne?
Ja.
Aber dann wird es natürlich immer wieder mal so ein bisschen reinrieseln.
Es wird immer Thema sein. Weil, also ich muss halt sagen, ich persönlich habe gerade so viele Spiele auf Halde, beziehungsweise bin da halt so, ich spiele gerade sehr viel so gleichzeitig, dass es sicherlich dauern wird, bis ich mit Dragon Age ein bisschen vorankomme. Auch wenn ich es natürlich anfangen wollen würde jetzt dann.
Mhm.
Ja, aber
du
es wird dauern.
Du hast jetzt vor allem 2 Wochen oder eine Woche oder wann überhaupt Dragon Age kommt, 2 Wochen glaube ich, vor dem Release von Dragon Age nochmal einen neuen Run Baldur's Gate 3 angefangen.
Ja, genau. Ja, ich finde tatsächlich, es gibt heute eigentlich relativ viel zu erzählen. Also sowohl was Spiele angeht, die wir gespielt haben. Ich habe tatsächlich relativ viel gespielt in letzter Zeit. Über eine Sache werden wir nicht reden können, aber trotzdem relativ viel gespielt. Aber auch privat, finde ich, ist viel, viel passiert. Du hast endlich mal deine... Oder was heißt endlich mal? Nee, du hast es geschafft, deine Angst vom Zahnarzt ein bisschen zu überwinden. Dank mir. Ich will das nicht unerwähnt lassen. Dank mir.
Das ist ziemlich crazy. Ich muss wirklich sagen, ich bin in letzter Zeit sehr, 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 sehr stolz auf mich.
Ja,
es ist total crazy, was ich in den letzten Wochen alles geschafft habe, was absolut unmöglich war für mich. Und das ist wirklich cool. Also das ist wirklich was, wo ich wirklich stolz auf mich bin.
Ja.
Das ist so, weißt du, ich war schon immer der Meinung, dass der wahre Held in Zurück in die Zukunft nicht Marty McFly ist und auch nicht Doc Brown, sondern George McFly, der Vater von Marty McFly. Weil Marty McFly ist so ein geborener Draufgänger. Der ist den ganzen Film lang einfach nur so, wie er ist, weißt du, der ist einfach so. Der ist der geborene Held unter Anführungsstrichen. Aber George McFly ist der seine größten Ängste überwindet und sich denen stellt, weißt du, der ist der wahre Held. Genauso war ich immer ein großer Luigi-Fan. Mario, ne, der war schon immer der Prinzessin-Retter. Aber Luigi geht in dieses Geisterschloss und stirbt fast vor Angst und rettet Mario. Mhm. Der ist der wahre Held.
Mhm.
Und so ein bisschen geht's mir gerade mit mir selber. Weißt du, ich bin so ein krisenfester Mensch irgendwie. Wenn wirklich was Schlimmes ist, was Lebensbedrohliches, ne, was Existenzbedrohendes.
Wie zum Beispiel eine Pandemie.
Ja, da bleibe ich komplett cool und das macht mir überhaupt nichts aus. Da habe ich keine Angst oder so, dass es also, okay, dann gehe ich in den Management-Modus. Das ist alles cool, überhaupt kein Thema. Aber trotzdem habe ich halt quasi so große, große Ängste, die mich mein Leben lang begleiten. Und da habe ich in den letzten Wochen sehr viel krasses Zeug gemacht, was ich nie gedacht hätte, dass ich das schaffe. Mhm. Unter anderem eben, dass ich allein durch ganz Deutschland zu Polaris fahre und da auf irgendwelche Veranstaltungen gehe, ganz alleine. Das ist crazy, finde ich. Ziemlich cool. Und eben jetzt, dass ich beim Zahnarzt war, schon 2-mal. Und man muss dazu sagen, dass ich wirklich seit 20 Jahren im Grunde nicht mehr beim Zahnarzt war. Ich habe zusätzlich zu einer Depression, die da eh schon nicht hilft, ne, eine super schlimme Zahnarztphobie. Ich habe das Thema komplett verdrängt. Ich habe das ganze Thema Zähne im Grunde komplett verdrängt. Ich habe mir schon die Zähne geputzt, aber ich wollte mit meinen Zähnen so wenig wie möglich zu tun haben. Ich wollte gar nicht wissen, was da kaputt ist. Ne? Das war komplett ausgeblendet, komplett verdrängt. Und ich dachte, wenn ich mir das mal ab und zu so bewusst gemacht habe, dachte ich mir immer, ich werde an meinen Zähnen sterben. Ich werde sterben an irgendeiner krassen Entzündung oder weil die Nieren kaputt gehen oder irgendwie sowas. Also wirklich, ich dachte wirklich, das schaffe ich nicht, das überwinde ich einfach nicht. Mhm.
Und jetzt warst du schon zweimal da und hast noch weitere Termine gemacht.
Und es ist überhaupt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Beim ersten Mal hatte ich wirklich Panik. Da war es wirklich unangenehm, aber es ist überhaupt nichts dabei, mein Gott, weißt du? Und das ist halt immer, ich glaube, das ist immer so. Letztendlich, ja. Ja, cool. muss man sich nur trauen. Aber ja, genau. Also dieses zur Polaris fahren und so weiter, das war für mich schon ein ziemlich big deal, ne? Mit Sozialphobie auch und so weiter und so fort und überhaupt sehr introvertiert sein. Das ist schwierig, aber das ist eine Sache.
Ja, und zwar tatsächlich das erste Mal, dass du wirklich komplett allein gefahren bist, weil sonst waren ja immer ich war dabei oder Freunde, ja, Familie. Irgendein
Plus eins halt quasi. Hm. Genau. Und da jetzt wirklich ganz allein. Schon cool auch. Ja, aber dieses Zahnarzt-Ding, das war halt für mich wirklich so groß. Ich glaube, das hätte ich auch echt alleine nicht geschafft. Deswegen habe ich ja zu dir mal gesagt, hey, mach du mir bitte einen Termin, bring mich hin und dann machen wir das, dann startet das. Und das hat dann zum Glück funktioniert. Und deswegen an der Stelle auch der Aufruf an alle da draußen, wenn ihr irgendwas alleine nicht schafft, dann sucht euch einfach wirklich Hilfe. Leute helfen euch. Es muss nicht die Ehefrau sein. Es kann Familie sein, es können Freunde sein, es können Bekannte sein. Wenn man auf Leute zugeht und um Hilfe fragt, dann helfen die einem. Genauso war es auch bei mir auf der Polaris. Ich habe offen kommuniziert, dass ich mich hier fehl am Platz fühle und irgendwie eher introvertiert bin und hier ein bisschen weird am Platz bin. Und Leute haben mich mit offenen Armen empfangen und gesagt, hey, voll in Ordnung, kann ich voll nachvollziehen. Willst du mit unserer Gruppe abhängen? So, ne? Es ist alles cool.
Mhm. Shoutout, was das angeht, nochmal an Trey Mundo TV heißt er, oder?
Genau, Trey Mundo TV, Trey. War sehr nett, hat mich adoptiert. Genau.
Findet ihr auf Twitch, aber wahrscheinlich auch auf YouTube.
Ich glaube, der hat mittlerweile seinen dritten YouTube-Kanal.
Ah, okay.
Genau.
Ja, der hat dich adoptiert.
Genau, hat mich adoptiert für die Messe, damit ich nicht ganz so fehl am Platz und mich fühle. Ja, sehr cool.
Cool. Ach, der Hund ist schon wieder. Nein.
Der Hund ist am Abgehen. Der merkt, dass wir jetzt gerade was machen, was nichts mit ihm zu tun hat.
Genau, das ist wirklich...
Das ist nicht in Ordnung. Mm.
Wobei der ist eigentlich voll lieb, manchmal.
Ja,
also eigentlich die größte. Also ich finde, größtenteils ist der echt voll lieb und manchmal ist er ein Arschloch.
Ja.
Aber ja.
Ja, das stimmt. Er ist halt ein Shiba Inu. Ja. Und bis jetzt zumindest tatsächlich für Shiba Inu-Verhältnisse, die sind ja bekannt dafür, dass die extrem sture, extrem schwierige Hunde sind, ist er wirklich voll in Ordnung.
Ja.
Er ist aber auch noch präpubertär, muss man sagen. Es geht jetzt erst schön langsam los bei ihm. Mhm. Wie alt ist er jetzt? Ist er schon ein halbes Jahr?
Ja, so ziemlich. Ja. Fast eine Woche noch.
Dann dürfte es jetzt wahrscheinlich schön langsam so richtig losgehen. Ja. Gezahnt hat er jetzt schon, da ist er wahrscheinlich so ziemlich durch, glaube ich.
Ich denke, dass er durch ist, ja.
Jetzt wird's ernst. Ja. Jetzt werden nochmal so die problematischen Verhaltensweisen durchkommen bei ihm. Gucken wir mal, wie schlimm es wird.
Ja, wir werden berichten.
Aber nie bis jetzt ist er wirklich voll nett, also voll ein toller Hund eigentlich.
Ja. Ja.
Gestern haben wir ihn auch nochmal gebadet und das ging auch ohne großes Drama.
Oh ja, es war wirklich, er war super ruhig, er hat sich einfach hingestellt, er hat nicht geheult, er wollte nicht fliehen, nicht wirklich. Und jetzt ist er wieder gut riechend und fluffig.
Ja. Er war auch überfällig jetzt mittlerweile. Ah, ja. Wir baden den ja nicht super oft, aber jetzt war öfter schon irgendwie in Wäldern und Wiesen. Katze springt auf den Tisch und Hundeschule und dann wird er halt immer von den ganzen größeren Hunden beim Spielen komplett vollgesabbert. Da ist er wirklich klitschnass, ey.
Das ist wirklich furchtbar. Also er ist wirklich, wenn man ihn dann so nach der Spielrunde dann anfasst, ist er halt einfach nass.
Ja, weil er ist halt ein Viertel so groß wie die meisten anderen in der Hundeschule. Die können den halt fast komplett ins Maul nehmen. Und er ist halt trotzdem immer mittendrin. Ne? Er ist ein sehr aktiver Hund, der immer die Action sucht. Er ist immer mittendrin in der Meute. Ist ihm ganz egal, wie groß die anderen sind. Mhm. Und dementsprechend zieht er dann immer aus danach. Ja.
Deswegen war das jetzt auch mal fällig. Aber jetzt ist er wieder schön und fluffig und weich. Und ach ja.
Ja, schon so. Cool.
Obligatorischer Shiba Inu Rant.
Shiba Inu Talk beendet.
Genau. Ja, willst du ein bisschen erzählen von der Polaris noch? Ja, hast du noch was klar. zu...
Ich kann grundsätzlich so ein bisschen drüber reden, weil ich war zum ersten Mal jetzt auf der Polaris. Für alle, die das gar nicht kennen, das ist im Grunde eine Messe, ähnlich wie die Gamescom, aber ein bisschen kleiner, also deutlich kleiner. Das ist auch nicht so sehr mit Videospielfokus wie die Gamescom, sondern eher wirklich so eine, ich würde mal sagen, im breiteren Sinne Nerd-Messe. Ich glaube, dass so Manga, Anime, Cosplay vor allem im Zentrum stehen, aber es gibt da wirklich alles Mögliche, was man da so finden kann. Also es gibt auch einen Videospielbereich, Capcom und Nintendo hatten da zum Beispiel einen Stand. Es gibt aber auch so Rollenspiele, Brettspiele quasi, ne? So das Schwarze Auge hatte, glaube ich, irgendwie so einen Stand zum Beispiel oder ähnliches. Mhm. Und so Grusch, alles Mögliche an irgendwie Kuscheltiere und so Fanartikel, sehr japanisch vor allem, so japanische Snackboxen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist, ja, ich kann es schwer mit der Gamescom von der Größe her vergleichen, aber das ist quasi über 4, glaube ich, größere Hallen verteilt das Ganze. Ist eine kleine, nette Messe. Also ich finde die wirklich angenehm, muss ich sagen, weil eben auch dementsprechend nicht so viele Leute da sind. Es ist, man kommt irgendwie gut durch. Es gibt selten mal irgendwie wirklich so verstopfte Gänge, die mit Menschenmassen voll sind.
Ja, man hat nicht so Panik.
Ja, es ist nicht so, boah, es ist, man kann sehr chillig eigentlich durchgehen. Ne, Samstag ist so der Haupttag, aber Freitag, Sonntag konnte man wirklich auch chillig durchgehen und sich das alles mal in Ruhe ein bisschen angucken. Das war schon ganz cool, muss ich sagen. Ich fand die sehr sympathisch, eine sehr sympathische, coole Messe.
Ja, es ist echt schade. Es wäre, glaube ich, eigentlich voll was für mich gewesen, weil gerade so Anime, Manga und auch Cosplay, das ist eigentlich was glaube ich, das finde ich schon cooler als du jetzt. Aber ich konnte leider tatsächlich nicht mitkommen. Also aus verschiedenen Gründen, Arbeitsgründe, aber auch, weil man leider halt auf die Messe den Hund nicht mitnehmen darf. Und wenn ich mitgekommen wäre, hätten wir den Hund mitnehmen müssen und dann hätte ich mit ihm halt nur im Hotel gesessen oder was auch immer. Das wäre halt auch dämlich gewesen.
Ja, das wäre nicht cool.
Naja. Deswegen,
ja, genau.
Schade, schade. Aber hey, vielleicht die nächsten Jahre.
Ja, genau. Vielleicht kriegen wir das hin mit Hundesitter oder irgendwie sowas.
Was hast du da alles erlebt auf der Messe?
Ach ja, also ich habe hauptsächlich, ich bin schon auch über die Messe geschlendert und habe auch so ein großes Shiba Inu-Kuscheltier gekauft und habe mich noch mal ein bisschen tätowieren lassen. Ich habe mir auf der Gamescom, für alle, die es nicht wissen, einen Mega Man tätowieren lassen. Auf meinen Unterarmen rechten, weil ich schon immer einfach eigentlich so Sleeves haben wollte. Ne? Ich wollte schon immer meine Unterarme tätowieren, aber ich habe es einfach nie gemacht. Und dieses ganze Termin suchen und also erstmal ein Studio suchen, einen Termin ausmachen und dann dauert das und dann muss man da hin und das sind immer so viele Hürden irgendwie,
ja,
wo ich
jemand,
mir dann immer gedacht habe, so naja, scheiß drauf, dann mache ich es halt doch nicht, dann lasse ich es halt, ist ja auch wurscht.
Das ist halt echt problematisch, also das ist für so Leute, die jetzt irgendwo im Spektrum liegen wie du mit ADHS oder auch Depression haben, ist sowas halt echt scheiße.
Ja.
So Termine, also wirklich irgendwo anzurufen, dann einen Termin auszumachen, da muss man warten. Da muss man irgendwo hin auch noch fahren. Das ist nicht so einfach,
ja, eben.
Wie sich das anhört. Das hört sich trivial an, aber es ist halt wirklich echt kacke. Daran scheitert ganz, ganz viel bei uns beiden.
Ja, genau. Genau, und auf so Messen ist das halt so, da gehe ich zu dem Stand und sage, hey, machen wir, wie viel kostet das da? Ja, so und so viel. Sind die Farben vegan bei euch? Ja, sind vegan. Ja, passt. Let's go. Und fertig ist das. Und das ist halt irgendwie, da ist die Hürde einfach nicht da. Deswegen fällt es mir da leichter. Naja, auf jeden Fall habe ich bei Gamescom angefangen mit dem Mega Man als erstes Tattoo. Jetzt. Und jetzt, wo der Damm gebrochen war, habe ich dann auch relativ spontan einfach noch so einen Super Mario-Stern so rechts neben Mega Mans Kopf gemacht, damit das irgendwann mal wirklich so ein Pixel-Art, wie nennt man sowas, so ein Sammelsurium von kleinen Motiven, die alle dann miteinander so, naja, sowas halt.
Ein Sleeve halt, ne?
Ja, genau. Also, warum nicht? Ein Sleeve einfach, genau. Und ansonsten habe ich aber vor allem halt wirklich so Influencer-Stuff gemacht, ne? Es gab so eine YouTube-Veranstaltung, die haben da irgendwie so Vorträge gehalten über neue Funktionen und so weiter und so fort. Den habe ich mir gegeben. Ich war auch sehr viel in der Creator Lounge, weil es da einfach kostenlose Snacks und Getränke gab und recht chillig war. Es ist halt wirklich geil, muss man sagen, wenn man so einen Rückzugsort auf so einer Messe hat. Wenn man so, weißt du, ich bin da so 2-3 Stunden durchgeschlendert und dann wird es einfach doch ein bisschen viel und anstrengend. Und dann geht man einfach in die Creator Lounge und chillt sich irgendwo auf die Couch und trinkt so. Und die hatten so Resident Evil Brand First Aid Getränke quasi, was ich auch ganz witzig fand, und nimmt sich so ein First Aid Drink und so. Das ist einfach chillig. Das ist schon sehr cool. Da habe ich auch sehr viel Zeit verbracht und auch coole Leute kennengelernt und so weiter. Das war schon echt nett. Mhm. Und Freitag, also gleich am ersten Tag, war dann noch im Experian eine Influencer-Party. Das war auch irgendwie ziemlich wild. Das war irgendwie echt witzig. Ich war noch nie auf so einer Experian-Party und scheinbar, also ich wusste das nicht, aber man kommt da quasi über den Seiteneingang dann rein und fährt dann quasi hoch. Und das gehört ja irgendwie zum Mediamarkt dazu. Ich habe keine Ahnung. Aber
es war total seltsam. Du hast mir Bilder geschickt an dem Abend noch und hast gesagt, ey, hier, die Party ist einfach in dem Mediamarkt.
Einfach in dem Mediamarkt.
Und da standen halt überall noch die Ständer.
Ganz
halt
normal.
Mit CDs und was weiß ich. Und
Videospiele, Kuscheltiere, ne? So ein normaler Mediamarkt ja, halt so, einfach.
Waschmaschinen. Ja.
Aber in dem normalen Mediamarkt naja. Waren halt Bars. Ja. Man konnte sich da Getränke holen und so weiter. Und quasi so an den beiden Enden dieses Mediamarkts waren so große Tore geöffnet, mehr oder weniger. Und da ging es in eine Seite auf so eine große Tanzfläche und auf der anderen Seite in so eine riesen LAN. Da standen hunderte von PCs. Da hätte man sich mit seinem eigenen Steam-Account einloggen können und hätte da zocken können, wenn man wollte.
Okay.
Und eine Karaoke-Bühne war da noch. Also schon ziemlich nice. Also okay. Alles total cool.
Aber krass groß dann sogar.
Ja, ja, voll. Riesig. Ja. Aber war wirklich cool auch. Also, ne? Aber erstmal super weird mit dieser Mediamarkt-Einrichtung.
Ja.
Nee, das war schon ganz cool. Und das ist halt alles so Teil davon, von diesem, weißt du, so dieses auf irgendwelche Events gehen, auch wenn ich gar nicht so recht weiß, was ich da eigentlich will und mich fehl am Platz fühle, anfangs mal zumindest. Mhm. Und eben jetzt auch diese Zahnarztgeschichten und so weiter und so fort. Das ist alles so dieses, die Komfortzone verlassen und so die eigenen Hürden angehen. Und das ist schon gut. Das kann ich sehr empfehlen.
Und du hast ja noch ein paar Sachen vor dir jetzt sogar noch.
Mhm, genau.
Willst du da schon ein bisschen was zu sagen oder willst du?
Also eine Sache, die ich erzählen kann, das habe ich auch im Stream letztens schon erzählt, die mich noch viel nervöser macht als alles, was ich jetzt schon hinter mir habe, ist, dass ich in einem Gymnasium für die 8. Klassen einen Vortrag halte über den Job Influencer oder Content Creator oder wie auch immer. Und ja, an so einer Schule vor einer Gruppe 14-Jähriger reden, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. Ja, genau. Aber das finde ich auch ganz nice. Warum denn nicht?
Das ist auch schon bald, ne? Das genau. Ist schon in der Woche oder so.
Genau. Und dieses Jahr sind noch andere Events geplant. Da werde ich auf meinem YouTube-Kanal, den Squidbird Rider und so weiter, wenn es soweit ist, noch mehr dazu verkünden. Mhm. Aber das werden auch ganz coole Sachen.
Kleine Überraschung.
Ja.
Müsst, um herauszufinden, was das genau ist, müsst ihr leider halt noch den Kanal
abonnieren. Ja,
ja genau. Genau.
Ja, wir werden wahrscheinlich auch im Podcast nachträglich dann drüber reden oder so.
Ja, werden wir. Aber ansonsten guckt auf YouTube bei Landsquid Bird Rider oder bei Twitch auch Landsquid Bird Rider.
Ja, immer.
Ich bin nicht so gut, was du sagst.
Das ist wirklich cool, ne? Finde ich schon irgendwie cool, wenn man Landsquid eingibt. Ich meine, das ist auch eine ungewöhnliche Tastenkombination oder Buchstabenkombination. Aber wenn man Landsquid eingibt bei YouTube, dann bin ich schon in allen Farben und Formen quasi da.
Sehr gut.
Muss man sich nicht mehr das Ganze merken. Ja. Nice, sehr selbstreferenziell heute.
Ja, mein Gott, das ist halt das, was passiert ist. Ja, bei mir ist eben nicht so viel passiert, ich habe gearbeitet.
Und auf den Hund aufgepasst währenddessen.
Hund aufgepasst, ja. Bei mir ist tatsächlich außer Spielen nicht so viel passiert. Ich kann sagen, was ich alles machen wollen würde hier im Haus an Sachen, die gemacht werden müssen. Der Garten sieht furchtbar aus, die Wohnung sieht furchtbar.
Es gibt noch zwei Zimmer und eine Flur, die renoviert werden müssten. Ja.
Es gibt tausende Sachen. Ich habe jetzt, also meine Errungenschaft der letzten Wochen ist, dass ich es endlich geschafft habe, die 6 Haufen gewaschener Wäsche endlich wegzuräumen.
Ist auch ziemlich gut.
Nach, keine Ahnung, einem Monat oder so, wo die so rumstanden. Das habe ich geschafft in meinem Leben.
Da habe ich echt einen guten Trick gehört. Ich habe den selber noch nicht getestet, aber das klingt sehr vernünftig, finde ich. Und zwar, dass man sich selber anlügt und sich dazu also reintrickst, dass man Sachen endlich erledigt, indem er sich zum Beispiel bei einem Haufen Wäsche, der weggeräumt werden muss, sagt, okay, ich stehe jetzt auf und gehe rüber und räume ein T-Shirt weg. Das erste Kleidungsstück, das oben auf dem Haufen liegt, das lege ich jetzt zusammen und packe es in den Schrank und mehr muss ich nicht machen. Mhm. Und dann bringt man sich mit diesem Trick dazu, dass man anfängt und wenn man dann schon dabei ist, dann kann man sagen, naja komm, jetzt mache ich noch schnell 2, 3 Sachen, weil jetzt bin ich schon dabei und im Idealfall, bam, ist dann der Haufen weg. Hm. Das klingt gut, das werde ich mal versuchen, ob ich mich da selber so belügen kann.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich ich unterbewusst das immer schon so gemacht habe, dass ich eine Sache, naja, das ist halt typisch ADHS-Brain, ist schon klar, dass das funktioniert, weil man macht eine Sache und dann sieht man was anderes und dann denkt man sich, ja, jetzt mache ich das und dann, ja. Das ist schon klar, dass das funktioniert.
Also ne, ich habe ja schon natürlich obviously mein Leben lang ADHS, aber ich bin sehr spät diagnostiziert und habe das erst so richtig realisiert die letzten Jahre. Und ganz viele Sachen, die ich so schon immer hatte und die ich dachte normal sind, sind halt auf ADHS zurückzuführen. Und unter anderem gehört dazu eben auch, dass Sachen mit viel verschiedenen Etappen, mit vielen Stufen sehr schwer zu bewältigen sind. Und Wäsche wegräumen hat sehr viele unterschiedliche Stufen, sehr viele Handlungen. Jedes einzelne Kleidungsstück ist eine Handlung, eine einzelne Handlung in einer Riesenreihe. Mhm. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Mhm. Und da ist dieser Trick mit, ich mache nur eins, sehr, sehr gut.
Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Hoffentlich funktioniert das. Und was hast du jetzt so gespielt in der Zeit?
Ich habe tatsächlich, ich weiß immer nicht, ich hoffe, dass ich das nicht doppelt erzähle vom letzten Mal, weil ich weiß immer nicht, was der letzte Stand war. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen weiter gespielt bei meinem Sherlock-Holmes-Spiel, aber nur ganz wenig. Es ist tatsächlich, also der Sherlock-Holmes-Nemesis oder... Naja, doch, Sherlock Holmes Nemesis heißt das, also so heißt das auf meinem PC. Ich glaube, es heißt aber auch irgendwie Sherlock Holmes gegen Arsène Lupin.
Aha.
Oder so. Also den Namen gibt es wohl offiziell irgendwie auch. Das ist sehr, sehr noch so wie das erste Spiel, was ich gespielt habe. Also der Silberne Ohrring, glaube ich, hieß das. Also so ein ganz, ganz typisches Point-and-Click-Adventure, was man sowohl Point-and-Click als auch in einer Ego-Perspektive tatsächlich spielen kann, wenn man will. Also man kann da irgendwie hin und her schalten. Ich habe mal ein bisschen reingespielt. Ich hatte dann leider irgendwie, weil ich das andere Spiel gerade erst beendet hatte, dann nicht mehr die Muße, mich da jetzt reinzufuchsen. Weil es auch, also es kommt mir so vor, als wenn es ein bisschen offener wäre. Bei dem anderen war es ja wirklich so, man hat Bilder und wenn man noch nicht alles gefunden hat in diesem Bildschirm, dann konnte man nicht wieder raus. Weißt du? Oder man hatte ein Areal und es war klar, es kommt so eine, also keine Ahnung, Sherlock Holmes sagt, okay, schauen wir doch mal, was Watson in der Zeit gemacht hat. Und das war dann so das Zeichen für, okay, du hast hier alles gefunden und mit allen geredet und so weiter. Ich glaube, dass das Spiel jetzt nicht mehr, also ein bisschen offener ist, was das angeht, dass man mehr rumgehen kann, mehr reden kann. Ich weiß nicht, wie mir das gefällt, gerade bei so einem harten Point-and-Click-Adventure. Weil es ist lustig, wenn man das startet, dann kriegt man auch irgendwie 3 lange Texte, wo dann nochmal gesagt wird, ja, wir haben den Anspruch, dass man hier wirklich gut rätseln muss und nimm dir Blatt und Stift zur Hand weiß ich nicht, hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Naja, ich werde es allerwasch. Also ich habe mir tatsächlich als allererstes mal eine Komplettlösung aufgemacht. Ich denke, ich werde da gut drauf zurückgreifen. Gerade so alte Spiele, finde ich, ist das okay. Ich will es ja eigentlich auch nur deswegen spielen, weil ich die neueren gern spielen will und ich halt einfach mal die Reihe nach Erscheinungen spielen will. Mhm. Das, ich werde mich durchboxen, sagen wir es mal so.
Mit Komplettlösung.
Mit Komplettlösung, ja.
Ich bin echt ein Fan von Zettel- und Stiftspielen. Ich finde das total cool. Ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger Spiele gespielt, wo man eben wirklich mit Zettel und Stift davor sitzen muss. Mhm. Also gerade so die älteren Resident Evil Silent Hill Teile. Aber jetzt auch beim Remake von Silent Hill 2 tatsächlich habe ich mir immer wieder ein paar Notizen gemacht und das finde ich richtig cool. Also das macht mir echt Spaß, da so ein bisschen vor meinem Zettel zu sitzen und so ein bisschen zu rätseln, was das jetzt bedeuten könnte. Mhm. Was war das letzte Rätsel, wo ich mir dachte, das ist eigentlich ganz cool gewesen?
Wahrscheinlich Silent Hill, oder?
Ich glaube, das war in Resident Evil Outbreak 2 tatsächlich. Mhm. Da war es, glaube ich, so, dass Genau, da waren irgendwie so Buchstabenkombinationen, so A, J, Z oder sowas, ne? Mhm. Also das stimmt jetzt nicht, aber sowas in der Art, so 3 oder 4 Buchstaben. Und die waren quasi die Lösung für irgendeine Zahlenkombination. Und ich wusste das, aber ich wusste nicht, wie ich von der Buchstabenkette auf die Zahlenkombination kommen soll. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich mir das Alphabet in so 4 Zeilen, in so ein Kästchen aufschreiben muss. Und dann verbinde ich einfach die Buchstaben mit so Linien. Und dann ergeben sich daraus quasi die Zahlen, die ich eingeben muss. Und das war ein cooles Rätsel. Mm. Und sowas mag ich immer total gern, wenn man so selber ein bisschen rumkritzelt und so, ne, versucht. Und da bin ich schon Fan von.
Grundsätzlich finde ich sowas auch cool. Ich finde es halt immer, es ist ganz schwierig, da eine gute Balance zu finden zwischen Rätseln, die auf die man noch kommt, weißt du, wo man nur ein bisschen nachdenken muss, und Rätseln, die dann so absurd werden, dass man sagt so, okay, nie im Leben.
Ja.
Leider hat Sherlock Holmes halt, also auch schon der letzte Teil hatte dann zum Ende hin vor allen Dingen Rätsel, wo du dir denkst, okay, never ever wäre man da drauf gekommen. Beziehungsweise finde ich es dann halt auch immer, ja, ich habe einfach nicht mehr die Geduld, muss ich auch wirklich sagen. Wenn ich irgendwo länger hänge und nicht drauf komme, dann selbst wenn ich im Nachhinein mir denke, ja, die war, das hätte man rausfinden können, ich habe einfach nicht mehr die Geduld, mir da wirklich irgendwie zu überlegen, was man da machen könnte und dann aufs Spiel mal auszumachen, am nächsten Tag weiterzuspielen, weil vielleicht hat man ja noch einen Einfall währenddessen. Ach, nee, dafür bin ich zu alt. Ich habe keine Zeit mehr dafür.
Ja, ja, da habe ich auch keinen Bock. Wenn ich irgendwie länger auf dem Schlauch stehe oder sowas. Und vor allem, wenn, weißt du, was ich gar nicht kann, ist, wenn bei so älteren Spielen Rumlaufen involviert ist.
Ja.
Also, wenn ich so vor Ort ein Rätsel habe und ich denke mir, okay, ich weiß, ich habe alles, um das zu lösen, ich muss jetzt nur draufkommen. Das ist irgendwie ganz nett teilweise. Manchmal stehe ich dann auch so auf dem Schlauch und bin so auf dem falschen Lösungsweg, dass ich auch nicht draufkomme. Aber das ist nicht so frustrierend. Aber wenn man dann immer zwischen A und B hin und her laufen muss, um doch nochmal nachzugucken und vielleicht muss ich hier nochmal was machen und dann gibt es irgendwie zum Beispiel wie ein Outbreak jetzt in den Spin-offs von Resident Evil gibt es noch nachspawnende Gegner immer wieder auf dem Weg oder so. Mhm. Da schaue ich dann auch ganz schnell in der Komplettlösung nach, weil da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Das ist dann nur frustrierend.
Apropos frustrierend, da habe ich doch, glaube ich, einen kleinen Nachtrag. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt. Das letzte Spiel Sherlock Holmes, was ich gespielt habe, das hatte tatsächlich 2 Rätsel drin, die zeitbasierend waren.
Oh Gott, hattest, ich habe dir zugeguckt dabei.
Ja, ja.
So frustrierend.
Es waren 2 Stück, wo du halt wirklich, wo es dann heißt, okay, du hast jetzt eine Minute Zeit, um irgendwas zu machen. Und das erste Rätsel, das war okay, das war wirklich irgendwie, da hatte ich das Gefühl, entweder haben sie das rausgepatcht oder so, weil das, da hatte ich nicht das Gefühl, dass schwierig war, aber das zweite, ich hätte so kotzen können, weil es ist eigentlich mehr oder weniger klar, was man machen muss, das ist auch nicht schwierig, also kurz Abriss, etwas fängt an zu brennen und dann musst du einen Weg zurücklaufen, einen Eimer holen, Wasser aus einem kleinen Teich oder sowas holen und dann wieder hin zum Feuer laufen, um es zu löschen. Und das musst du aber rechtzeitig schaffen, während ein Timer runterläuft und das mit dieser Point-and-Click-Mechanik durch ein Labyrinth.
Mit so feststehenden Kameras, sich dann immer wieder
ändern. Das ist kein kurzer Weg oder sowas. Also man hat wirklich viel Strecke hinter sich bringen müssen und es war sehr, sehr knapp. Also wirklich, die Zeit war sehr knapp bemessen. Ich habe es 3 oder 4 Mal versuchen müssen und ich habe so geflucht. Ich habe so geflucht. Und ich war so froh, als der Scheiß dann endlich vorbei war. Mhm. Also, I don't like this.
Das sah sehr frustrierend aus,
Ja, das war furchtbar. Ich hasse es, wenn es halt an so einer Mechanik dann scheitert.
Ja. Ich bin auch zum Beispiel jetzt ich spiele ja im Stream gerade Outbreak 2, wie schon gesagt. Mhm. Und so ein Resident Evil Spin-off. Und das ist auch, ich finde das einfach mega frustrierend, weil die meiste Zeit laufe ich einfach nur planlos durch die Gegend. Mhm. Die Maps sind ziemlich groß und relativ frei erkundbar. Und man findet dann irgendwo ein Objekt, das irgendwo anders nützlich ist. Aber es gibt irgendwie in den Leveln so wenig Struktur irgendwie. Und, und ich laufe dann wirklich oft einfach stundenlang planlos immer wieder die gleichen Wege, wo ich eh schon war, weil ich mir denke, vielleicht habe ich doch was übersehen.
Ja.
Und sowas frustriert mich mega. Ja, vor allem, weil das Spiel zusätzlich zu dem noch einen eingebauten Zeitdruck hat. Da gibt es quasi einen Timer, weil alle deine Figuren sind mit dem T-Virus infiziert und der steigt quasi immer weiter. Der kann durch gewisse Faktoren beschleunigt oder verlangsamt werden, aber du hast quasi immer den Zeitdruck. Du kannst nicht einfach irgendwie stehen bleiben oder irgendwie, ne? Du musst immer weiter und es spawnen immer wieder neue Gegner. Also du kannst auch nicht mal irgendwie im Bereich sauber machen und dich dann in Ruhe umschauen oder sowas. Und das sind alles so Faktoren, die miteinander für mich das Spiel unfassbar frustrierend machen. Da steckt echt ein gutes Spiel drin irgendwo, aber das ist durch so viele Mechaniken, die ich hasse, einfach zunichte gemacht.
Klingt nach Spielspaß.
Ich mag's wirklich nicht, nee.
Er ist wirklich. Ich habe halt, genau davor habe ich jetzt bei dem Sherlock Holmes Spiel, was ich jetzt spiele, so ein bisschen Angst, weil das so, habe ich ja erzählt, das ist so ein bisschen offener und so, und ich habe vor sowas habe ich Angst, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Ach, naja, aber das nur so am Rande. Sherlock Holmes habe ich ja wirklich nur ganz, ganz kurz noch weitergespielt und habe es dann erstmal liegen lassen. Das ist aber gar nicht das, was ich hauptsächlich spiele momentan. Ich spiele tatsächlich gerade ein Spiel, wo wir aber noch nicht drüber reden wollen. Also das will ich noch weiterspielen und dann machen wir mal eine richtige Folge drüber.
Okay.
Ich habe natürlich meine typischen Gacha-Games jetzt wieder ein bisschen gespielt. Ich spiele momentan tatsächlich nur noch Withering Waves. Die anderen habe ich alle aufgehört, weil irgendwie hat es mich nicht mehr so gepackt. Aber Withering Waves macht mir irgendwie ganz, ganz Spaß. Also irgendwie, weil es so schnelles Gameplay hat, das ist immer ganz schön, um das mal so nebenher zu spielen. Vor allem macht es halt nicht diese furchtbaren Fehler, die miHoYo oder HoYoVerse immer wieder gemacht hat und die sie einfach nicht aus, also die achten, die gucken sich wirklich an, was sagt die Spielerschaft, was müssen sie ändern, und die ändern da sehr schnell Mechaniken, wenn die zu frustrierend werden, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich echt cool. Also die haben, glaube ich, das, was Genshin nach 3 oder 4 Jahren mal eingeführt hat, von einem Update zum nächsten gemacht, weil die Spielerschaft sich das halt gewünscht hat. Naja, und das Spiel, was ich jetzt momentan wieder neu angefangen habe zu spielen, wo ich jetzt auch mal am meisten drüber sprechen wollen würde, ist tatsächlich Baldur's Gate 3. Mhm. Ich habe einen neuen Run Baldur's Gate 3 angefangen.
Der wievielte Run ist das jetzt?
Ich glaube, der 4. oder 5., den ich jetzt anfange.
Und du bist wie weit mit dem immer so gekommen?
Ja, ich habe tatsächlich immer bis zum 2. Dorf, zu dem man kommt, gespielt.
Also nicht der zweite Akt, sondern...
Nein.
Basically, wenn das Tutorial vorbei ist.
Ja, im Prinzip. Also ich habe immer den Absturz von der Nautilus, dem Schiff von den Mind Aliens.
Mindfreya-Schiff, ja.
Genau. Das habe ich gespielt und dann bin ich in das erste Camp, wo praktisch die Druiden gegen die Tieflinge so ein bisschen Konflikt haben oder mit denen Konflikt haben. Da habe ich mich immer umgeguckt und dann bin ich noch praktisch ein Dorf weiter, so ein zerstörtes Dorf, wo so Goblins waren. Und mehr habe ich nie. Weiter bin ich nie gekommen. Also ich habe im Prinzip immer all meine Begleiter eingesammelt, habe dann noch ein bisschen weiter gespielt und das war's dann immer.
Du warst quasi noch nie wirklich im Goblin-Unterschlupf, zweiten Stadt, wenn man so will.
Ja, bis dahin bin ich nie gekommen, nein. Also ich habe nicht mal das Problem, was heißt Problem gelöst, aber ich habe mich nicht mal dem Problem angenommen auf der ersten Insel, sagen wir es mal so.
Naja, ist ja eigentlich cool, weil jetzt ist ja Baldur's Gate 3 mittlerweile quasi wirklich vollständig released mit keine Updates mehr, ne, alles fertig und Mod-Support auch für Konsole. Jetzt kann man ja quasi wirklich das Spiel so richtig spielen, ne?
Aber ist es so, dass da tatsächlich jetzt, dass das jetzt fertig ist, das Spiel? Kommen keine Updates mehr oder keine Patches und so weiter?
Mhm. Also ich habe die Information jetzt auch nur aus zweiter Hand, aber so viel ich weiß, wird dann nicht mal mehr Add-on, DLC-Zeugs oder sowas kommen.
Okay.
Das ist jetzt einfach fertig.
Okay. Naja, das ist echt cool, ja. Ich hab's jetzt tatsächlich auch mal, weil es jetzt eben diesen Mod-Manager gibt, mit ein paar Mods gestartet. Tatsächlich aber nur so Quality-of-Life-Mods. Also ein paar Sachen Also zum Beispiel, dass das Gold nichts mehr wiegt im Inventar und dass beim Händler das Menü, also es sind ganz viele so Menüverbesserungen, dass halt einfach das ein bisschen übersichtlicher gestaltet ist und alles. Aber ich habe jetzt keine Mods, die großartig irgendwie das Spielerlebnis verändern. Obwohl es die auch gibt, also es gibt da echt viel. Es gibt ganze Klassen, die praktisch reingemoddet wurden, die man so aus D&D kennt, die es aber im Spiel eigentlich nicht gab, die es jetzt als Mods halt einfach gibt. Mhm. Ist schon cool. Das ist schon wirklich cool. Ja, mein Problem tatsächlich mit Dragon Age war immer gewesen, man muss es halt wirklich, das Spiel muss man spielen wie ein richtiges Rollenspiel. Und das kannte ich halt nicht, weil ich spiele gerne Rollenspiele, aber man muss halt schon sagen, die meisten Rollenspiele, die es halt so gibt, die sind nicht wirklich darauf ausgelegt, sie wie ein, also dass man eine Rolle spielt. Man kann eigentlich immer alles abfarmen. Man kann, es gibt zwar schon meistens so große Entscheidungen, wo man sagt, okay, man macht jetzt hier die gute Entscheidung oder die böse Entscheidung oder so. Das ist je nach, also mal mehr, mal weniger schwarz-weiß wirklich. Aber ja, alles drumrum macht nicht so viel Unterschied bei den meisten Spielen. Und da muss man nicht konsistent in seinem Charakter bleiben. Und Baldur's Gate habe ich wirklich gemerkt, als ich das halt ein paar Mal angefangen habe, es hat nicht so funktioniert, wie ich normalerweise so Spiele spiel. Also alles irgendwie einsammeln zu wollen, alles machen zu wollen, das funktioniert bei dem Spiel halt einfach nicht, weil es gibt so viele im Kleinsten auch Entscheidungen, die sich auswirken, die irgendeine Auswirkung haben. Und das hat halt einfach, ja, da musste ich, glaube ich, die ersten zwei Durchgänge, die ich hatte, dann abbrechen, weil das gar nicht funktioniert hat. Dann habe ich versucht, wirklich mir einen Charakter im Vorhinein zu überlegen und den dann zu spielen. Also nicht das zu machen, was ich machen würde eigentlich, wie ich mich entscheiden würde, wobei meine Entscheidung in solchen Spielen immer ist, naja, ich mache das, wo ich erwarte, dass man davon am meisten profitiert, ja. Genau. Auch wenn es mal eine böse oder mal eine gute Entscheidung ist. Sondern ich habe mir wirklich überlegt, okay, was würde denn mein Charakter in der Situation machen, den ich spiele? Das hat aber mit dem Charakter, den ich mir selber ausgedacht habe, auch nicht so gut leider funktioniert, weil das, ich habe mich zwar dafür tatsächlich sogar ein bisschen eingelesen in die Dungeons & Dragons Welt, aber das hat halt nicht so schön auf die Story gepasst, die man da so spielt. Naja, und dann habe ich mir gedacht, also dann habe ich es lange nicht mehr gespielt und jetzt vor kurzem habe ich einfach, weil ich so ein paar Shorts gesehen habe auf YouTube und so von Dragon Age, von Baldur's Gate, habe ich mir gedacht, oh, ich hätte schon mal irgendwie wieder Bock auf das Spiel und dann habe ich mir Hilfe einer professionellen Spielerin geholt, sagen wir es mal so. Und zwar, das ist eine Bekannte, die hat das Spiel inzwischen, glaube ich, die ist jetzt in ihrem vierten Durchgang oder so. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, was hältst du davon, wenn du mir einen Charakter schreibst? Ich hatte nur zwei Vorgaben für sie. Und zwar erste Vorgabe, ich möchte Asterian romancen und ich möchte eine Rasse spielen, die nicht klein ist, also kein Zwerg oder Gnome oder so. Einfach aus ästhetischen Gründen. Und habe ihr komplett freie Hand gegeben. Sie durfte praktisch sich komplett die Backstory meines Charakters überlegen, was für Charakterzüge der auch hat, welche Klasse und welche Rasse der Charakter sein soll. Und sie hat mir da wirklich halt so ein PDF, DIN A4 Blatt geschrieben mit der Backstory praktisch von meinem Charakter und so einer kurzen Beschreibung. Und die habe ich jetzt gebaut. Und jetzt spiele ich halt das Spiel so, wie mir das vorgegeben ist. Und das glaube ich, funktioniert wirklich für mich, weil dadurch kann ich sagen, bei manchen Entscheidungen, naja, das ist ja nicht, weißt du, erstens ist das nicht meine Entscheidung, es ist die Entscheidung meines Charakters und den habe ich noch nicht mal gebaut selbst. Das ist alles, ich habe damit nichts zu tun, das liegt nicht in meiner Verantwortung.
Ja, Baldur's Gate 3 ist halt, was das angeht, ein sehr klassisches RPG. Das ist halt nicht wie jetzt die neueren BioWare-Spiele, also ja. Neuer ist auch schon, ne?
Ja, so,
auch
ja.
Schon wieder alt eigentlich, Inquisition oder so. Aber so Spiele, wo es halt um Optimierung geht und wo man halt möglichst in einem Playthrough alles auch mitnehmen können soll, sondern das ist halt vom Konzept her wirklich noch so, dass man eine sehr individuelle Reise hat und jeder Durchgang ist auch wirklich sehr anders und wenn man es einmal durchspielt, sieht man irgendwie nur einen Bruchteil von dem, was möglich ist.
Ja, ja.
Das ist halt cool, das macht auch die Faszination aus. Das war früher normaler, als das heute der Fall ist, aber ist wieder, vielleicht deswegen, weil es so lange her ist, dass es gute Spiele gab, die das so konsequent durchgezogen hat, hat es eben auch so eine krasse Faszination irgendwie, genau deswegen.
Mhm.
Ich habe ja gleich zu Release mit meinem ersten Playthrough gestartet, den habe ich nie beendet tatsächlich. Ich habe einen Ork-Baden gebaut, der Taft Dreiwetter hieß. Und der hatte ich schon ziemlich viel Spaß mit der Figur. Aber Baden ohne Scheiß, ich finde Baden sind dann, wenn die mal ein bisschen hochgelevelt haben, einfach total überpowered, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich jede Klasse, wenn die mal ein bisschen hochgelevelt ist. Aber am Anfang fand ich das Spiel, ich habe es auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gestartet, ich kann nicht mehr sagen, welcher, aber höher halt, weil ich rundenbasierende Kämpfe eh ganz gerne mag und da auch gerne gefordert bin. Und am Anfang war das Spiel für mich wirklich schwer. Aber dann wird es plötzlich absolut trivial, weil also dadurch, dass mein Bade so super charismatisch war und so super viele Bonis auch zum Würfeln hatte und so weiter und so fort, konnte ich tatsächlich ab einem gewissen Punkt in Würfelproben nicht mehr scheitern. Es war unmöglich zu verlieren, weil mein Bade hat einfach alles perfekt quasi hinbekommen. Mhm. Und dann war es fast ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat irgendwie so ein bisschen die Spannung rausgenommen, weil ich war sowieso unbesiegbar, basically.
Mhm. Kann ich verstehen, weil ich habe tatsächlich auch mal einen Durchgang mit einem Baden angefangen, den ich ja nicht so weit gespielt habe, aber selbst ich hatte schon diesen Effekt, dass mein Bade einfach super overpowered war, hatte ich das Gefühl, im Verhältnis zu anderen Figuren. Also der hat halt einfach alle irgendwie so krass verstärkt, dass dass das nicht mehr so problematisch war dann tatsächlich in den Kämpfen. Vor allem aber in den normalen Würfelproben.
Genau.
Also die Kämpfe, finde ich, das ging, aber die normalen Würfelproben, wenn man halt jemanden überzeugen will oder so, wenn du halt weißt, okay, ich kann die nicht verlieren, dann ist es halt fast ein bisschen schade.
Ja, ne, das nimmt die Spannung raus.
Ja.
Das ist dann im Grunde nur noch, also das ganze Würfel-Gameplay ist dann nur noch so ein, nee, okay, den Wurf mache ich halt nochmal. Ja, okay, dann verstärke ich den jetzt nochmal hier und dann mache ich ihn nochmal. Und dann wird schon irgendwann.
Mhm.
Ja.
Genau.
Das ist schade.
Das ist wirklich schade, ja.
Aber ja, genau, ich habe auch Bock jetzt, wo es fertig ist und wo es Mod-Support gibt, dass ich dann nochmal neu starte und dann das Spiel auch mal wirklich durchspiele.
Mhm.
Aber werde ich es wirklich jemals machen? Das ist die Frage.
Ich habe ja wirklich einen Deal ausgemacht mit der Person, die mir den Charakter geschrieben hat, dass wir jetzt wirklich regelmäßig uns auch gegenseitig austauschen und ich dann praktisch erzähle, was mein Charakter, was zum Charakter halt eben passt, wie er sich entschieden hat bei bestimmten Situationen und was so passiert ist. Ich bin auch sehr gespannt, ob ich das schaffe, ob ich das durchhalte tatsächlich. Weil wir haben ja am Anfang schon gesagt, Dragon Age steht jetzt vor der Tür. Und Baldur's Gate ist halt so ein Spiel, das mache ich halt nicht an, wenn ich nur so 2 Stunden Zeit habe. Mhm. Weil für 2 Stunden lohnt sich das schon fast nicht, das überhaupt zu starten. Weil was machst du denn in 2 Stunden? Nix gefühlt in dem Spiel. Kommst ja so. Also du kommst überhaupt nicht weiter in 2 Stunden.
Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, das wird ein ziemlich krasser Kontrast, wenn du Baldur's Gate 3 und Dragon Age parallel spielst.
Ah, oh Gott, ey.
Weil laut den ersten Previews ist Dragon Age das neue scheinbar gut. Also so der allgemeine Konsens ist tatsächlich, dass das ein gutes Spiel geworden ist. Aber es ist halt schon, was man so gesehen hat, ein sehr anderes RPG als jetzt hier
ja.
Baldur's Gate 3.
Ja,
das sich
anders.
Eher so auf die klassischen Tugenden der PC-Rollenspiele beruft, werden halt wirklich Dragon Age so aussieht, als wäre es eher so ein modernes Adventure mit Rollenspielaspekten oder so in die Richtung.
Ey, man muss ganz ehrlich sagen, es sieht gerade im Kampf und generell aber im Gameplay sieht es halt einfach aus wie Assassin's Creed.
Ja, so also in die Richtung, genau.
In ein bisschen schlechter, weil nicht ganz so Also
zumindest das Kampf-Gameplay, die Kampf-Gameplay-Demo, die wir da zu sehen bekommen haben, sah wirklich nicht gut aus.
Nee.
Aber gut, mein Gott.
Ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Silent Hill 2 ist auch gut geworden, da hätte es auch niemand gedacht.
Aber eine Sache, die gestern, glaube ich, rausgekommen ist. Wir können nicht sagen, ob das tatsächlich stimmt, weil wir es nicht verifiziert haben, aber uns wurde im Gruppenchat ja geschrieben, weil wir hatten noch drüber gesprochen.
Oh ja.
Wir hatten noch drüber gesprochen, dass es immerhin können die Zwerge auch wohl im neuesten Teil nicht zaubern, weil das ist halt was, seit dem ersten Teil wird gesagt, okay, nee, es geht nicht, Zwerge keine Zauberer.
Das war so ein Running Gag schon fast, ne? Ja. Nachdem die bei Inquisition die Welt so sehr verändert haben und man irgendwie einen Kunari-Inquisitor spielen konnte, was von der Lore her halt quasi das absolut, also das in Ferelden heißt heißt die, das Land, in dem das immer spielt, dass in Ferelden ein Kunari so eine wichtige Position übernimmt und eine Inquisition. Also das ist absolut undenkbar.
Ist schon dumm, ja.
Und da haben wir schon so Witzchen drüber gemacht, damals, als Inquisition rauskam, von wegen, ja, im nächsten Teil werden dann Zwerge wahrscheinlich zaubern. Haha, lol, keck weh.
Ja, und jetzt gibt es Berichte, dass es wohl anscheinend tatsächlich so ist, dass es zumindest eine Figur gibt, die man aus den Teilen davor schon kennt. Harding heißt die. Das ist eine Zwergin, die man in, ich glaube, in allen Teilen hatten, aber in Inquisition war sie relativ, hatte sie eine relativ, neben den Begleitern, die man kennt, eine relativ größere Rolle in dem Spiel. Und das ist eine Zwergin. Und die kann aber auf einmal zaubern.
Ja, und das ist so ein zentraler Punkt in der Lore, dass Zwerge eben nicht zaubern können.
Ja, das war immer ganz, ganz klar. Und das haben sie immer durchgehalten, dass du dir alles bauen konntest, aber du konntest dir keinen Zaubererzwerg bauen.
Genau, das geht halt nicht. Auch ein Kunari-Magier ist schon schwierig, ehrlich gesagt, weil wir wissen ja, wie mit Kunari-Magier eigentlich umgegangen wird. Ja, ne, denen werden die Münder und Augen zugenäht und die werden basically als Waffen benutzt einfach.
Ja.
Also, dass man dann einen freilaufenden Kunari-Magier macht, ist auch schon. Aber weißt du, wenigstens ist das noch im Bereich des theoretisch Möglichen.
Ja.
Aber ein zaubernder Zwerg, ich bin gespannt. Es kann ja sein, dass dieser Harding vielleicht einfach nur irgendeinen Zauberring hat und deswegen kann sie einen spezifischen Zauber, weil sie irgendein Artefakt hat und damit wird das erklärt.
Ja, aber auch das sollte nicht möglich sein, eigentlich.
Ja, auch nicht.
Nein, eigentlich nicht, weil es doch immer gesagt wird, dass die keinen, dass die dieses...
Also den Whale nicht anzapfen können.
Ja, weil sie das gar nicht... was weiß ich, den Gesang der Zauberei nicht hören können oder irgendwie sowas.
Die sind Kinder des Steins.
Kinder des Steins, genau. Das, ach.
Die hören das, nicht die Steine singen, aber nicht die Magie.
Nicht die Magie, ja. Ich weiß nicht, was... Also, wie gesagt, das ist so... Vielleicht war es auch einfach Fake News. Wir haben es nicht
verifiziert,
ob es tatsächlich so ist. Aber wenn es so sein sollte, dann ist es schon ein herber Schlag. Also dann bin ich sehr gespannt, wie sie das irgendwie, also dann möchte ich aber eine gute Erklärung dafür haben und auch die wird mir wahrscheinlich nicht reichen.
Wahrscheinlich. Mega weird. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein BioWare-Ding. Das war irgendwie schon lange so BioWare-Strategie, dass die, um ihre Begleiter interessant zu machen, quasi die Klischees über die Völker, zu denen diese Charaktere gehören, umdrehen. Mhm. Das haben die schon häufig gemacht.
Ja, ja.
Vor allem in Inquisition merkt man das sehr stark.
Ja.
Und da hat es noch einigermaßen funktioniert, finde ich, dass eben hier Kunari, Iron Bull kommt, aber halt quasi die Klischees, die man bisher in der Reihe über die Kunari kennengelernt hat, überhaupt nicht erfüllt. Und ein total lockerer Kerl ist und sagt, ja, wir haben schon diese sektenartigen Strukturen und alle leben nach dem Kuhn und so weiter. Aber das ist in Wirklichkeit alles ganz locker und wir sind alle sexuell sehr offen und es ist total chillig eigentlich in Wirklichkeit.
Mhm.
Und dass dann eben Sarah, die halt eine Elfin ist, eben nicht so eine magisch begabte, hochintelligente, weiß ich nicht, Zauberelfin ist, sondern irgendwie so ein ranziger Dieb, so eine ranzige Diebin einfach.
Ja,
weißt du,
das
so
haben sie im zweiten Jahr auch schon gemacht.
Genau. Also
Fenris war ja auch schon einfach ein Elf, der ein Breitschwert hatte und damit gekämpft hat und überhaupt und Zauberei verachtet hat und so. Also.
Und auch wenn das dann weniger geglückt ist und insgesamt scheiße war, haben sie das ja dann in Mass Effect Andromeda eben auch gemacht.
Mhm.
Da trifft man ja wie heißt Rex-Rasse gleich nochmal? Naja, das sind basically die Klingonen des Mass Effect-Universums, so eine relativ dumme Kriegerrasse, wo alles immer nur um Kampf geht und wo sowieso fast nur Männchen gibt, weil die Kroganer, weil die Weibchen basically, also das stimmt nicht, dass die Weibchen ausgestorben sind, aber die sind quasi alle steril und haben nicht wirklich deswegen einen Wert in der Gesellschaft der Kroganer, bla bla bla. Und dann hat man halt quasi in Andromeda eine Kroganer-Wissenschaftlerin. Mhm. Und die Blaue da, die Asari, ist so komplett crazy und so ein bisschen wacky und so eine verrückte Wissenschaftlerin. Obwohl das immer so die Gediegene, die Vulkanier des Mass Effect-Universums eigentlich sind. Ja. Also dieses Umdrehen von Klischees. Und vielleicht wollen die da so ein bisschen auch mit dieser magisch begabten Zwergin hin, dass die jetzt quasi so das Gegenteil von dem ist, was man so von Zwergen kennt, ganz extrem.
Na, aber also...
Ja,
es ist halt wirklich, also wenn die Erklärung nicht ist, dass irgendwie die Weltordnung zerbrochen ist und irgendwie... keine Ahnung, jetzt auf einmal alle magisch begabt sind, weil irgendeine Gottheit ausgelöscht wurde oder irgendwie sowas in der Richtung, in dem Scale, dann kann es nicht sein, dass die einfach zaubern kann. Das braucht mir keiner erzählen.
Ja. Na gut, aber lass uns das Thema wechseln, weil wir reden jetzt über eine Überschrift eines Artikels, den wir nicht gelesen haben.
Ja, insofern,
vielleicht hätten wir uns den Artikel anschauen sollen, bevor wir jetzt hier abranten. Am Ende war es nur Clickbait.
Ich finde schon, dass man sowas machen kann. Einfach mal Meinungen haben zu Sachen, von denen man keine Ahnung hat. Das ist okay.
Ist zurzeit sehr populär.
Ja.
Warum nicht?
Ja,
genau.
Genau, aber das war es im Prinzip bei mir. Also ich bin jetzt in meinem 5. oder 6. Dragon Age Lauf. Ich werde berichten, wie es so weitergeht. Ich spiele übrigens eine Drow, eine Salarian Drow. Von der Oberfläche. Nur, falls es irgendjemanden interessiert.
Mhm. Das ist, glaube ich, auch für Baldur's Gate 3 eine ziemlich interessante Spezies, weil die nicht gerade die beliebtesten sind in der Welt da draußen.
Ja, ich hatte schon eine sehr interessante Begegnung tatsächlich, obwohl es ganz am Anfang war. Also, ich kann ja vielleicht ganz kurz noch erzählen, wie man sie rekrutiert. Du kannst dich ja daran erinnern, sie wurde da gefangen von diesen beiden Tieflingen.
Genau. Ach so, von den Tieflingen.
Naja, sie ist da so, wenn man sie rekrutiert.
Ach so, ja, ja.
Da sind
ja,
so zwei Tieflinge, die sie in so einer Falle.
Dann.
Genau, die sie in so einer Falle gefangen haben. Und wenn man da als Drow hinkommt, dann sagen die tatsächlich, oh mein Gott, Unterelf, also Underelf, sagen sie wirklich, was ich eine krasse Referenz finde auch, so, ne? Mhm. Unterelf. Sie sagen so, Underelf, lass uns schnell abhauen und dann verschwinden sie. Die laufen weg.
Ah,
also man hat nie einen Kampf, man redet nicht mit denen, die laufen einfach weg.
Hm.
Finde ich schon cool, weil die Angst vor einen haben.
Ja, das ist wirklich cool. Ich glaube, ich habe die mit meinem Baden überredet, dass die einfach gehen oder irgendwie sowas. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich habe die immer getötet.
Ja, so ist das. Naja, genau. Ist auf jeden Fall cool. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Aber weißt du, das Problem ist, ich habe irgendwie... Also, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die letzten Jahre waren irgendwie mit Spiele-Releases super prall gefüllt, weil irgendwie während der Corona-Pandemie so ein Flaschenhals entstanden ist. Mhm. Und danach ist das einfach explodiert. Und alle Spiele, die verschoben wurden, alles ist auf einen Schlag rausgehauen worden. Und da war irgendwie gefühlt, war es immer so, dass ich mir dachte, oh Gott, jetzt erscheint das auch noch. Ey, jetzt muss ich das auch noch spielen. Was zur Hölle. Und dieses Jahr sind schon einige echt gute Spiele erschienen. Ich will mich überhaupt nicht beschweren, aber ich habe das Gefühl, dass nicht so dieses, oh, jetzt kommt das auch noch und das kommt auch noch, sondern das ist jetzt irgendwie viel mehr verteilt und es gibt tatsächlich nur eine Handvoll Spiele, die mich tatsächlich interessiert haben.
Und aber ist doch vielleicht auch gar nicht schlecht.
Ja, insgesamt ist das ganz, also ist mir sogar lieber, würde ich sagen, aber es gibt dadurch so Tiefphasen wie jetzt gerade, wo ich mit UFO 50 jetzt, glaube ich, abgeschlossen habe. Ich habe alle Spiele, die ich wirklich gern mochte, gecherried und alle Spiele, die ich ganz cool fand, gegoldet. Und ein paar Spiele halt nicht, weil die gefallen mir halt einfach nicht so gut. Und jetzt bin ich so ein bisschen gerade in so einem Vakuum, wo ich mir denke, ja, was soll ich jetzt eigentlich spielen? Und irgendwie wäre zum Beispiel Baldur's Gate 3 auf meiner To-Do-Liste noch, aber jetzt erscheint ja dann eben bald das neue Dragon Age und da weiß ich es auch nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Mhm. Jetzt habe ich, weil wir ja vor kurzem in so einem kurzen Herr-der-Ringe-Hype wieder drin waren, haben wir übrigens mit der Serie seitdem nicht mehr weitergemacht.
Nee, tatsächlich nicht. Aber vielleicht machen wir das ja noch irgendwann.
Habe ich mal wieder Schatten des Krieges, Mittelerde, Schatten des Krieges heißt es, ausgepackt. Und ich bin erstaunt, wie gut das Spiel noch ist.
Es sieht wirklich sehr gut aus.
Das hat ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Lass mich lügen, aber ist es schon 10 Jahre alt? Also könnte schon sein, ne?
Auch gesagt, ja.
Und das ist sowohl spielerisch als auch optisch echt noch voll gut. Da merkt man, wie wenig Fortschritt es tatsächlich in der Videospiellandschaft gegeben hat. Gerade in diesen typischen Open-World Assassin's Creed-artigen Schleich-Stealth-Spielen, da hat sich halt nichts weiterentwickelt.
Also wirklich gar nichts. Ich sehe es ja bei dir immer so auf dem Zweitbildschirm, so aus dem Augenwinkel. Ja. Und es sieht halt einfach wirklich, wenn ich nicht wüsste, dass es dieses Mittelerde-Spiel ist, dann könnte man sich, könnte es auch locker irgendein Assassin's Creed sein.
Ja.
Und es sieht echt gut aus.
Witzigerweise sieht die Hauptfigur, finde ich,
die
und ein paar andere Menschen, die sehen aus wie Figuren aus dem Letzten, also wirklich vor 20 Jahren so.
Aber die Orks sehen alle richtig geil aus.
Keine Texturen irgendwie, super langweiliges
Design. Ja,
um die
geht's ja auch nicht.
Furchtbar. Aber die Orks sehen richtig, richtig gut aus,
ja,
genau.
Das ist wirklich, wirklich cool gemacht, also.
Ja, und auch spielerisch, also das ist wirklich noch top-notch, das hat sogar wirklich, weißt du, so Sachen, die man teilweise in modernen Spielen vermissen oder, also weißt du, so, wie soll ich das sagen, diese ganze, man baut sich seine eigene Armee auf, die KI kann relativ schön gegeneinander kämpfen mit so Finishing-Moves und so weiter und man kann irgendwie nicht nur die löwenartigen Reittiere, sondern auch die großen trollartigen und dann am Schluss noch die drachenartigen zähmen und mit denen rumreiten und die haben Animationen für alles, die können auch klettern und der Drache kann fliegen und es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Sachen, auf die man sich freuen kann, die man erst spät im Spiel freischaltet und so weiter und so fort. Das funktioniert echt super. Also das ist immer noch echt ein gutes Spiel. Ich fand das jetzt nie, auch damals, als es rauskam, irgendwie überragend oder so. Aber ich fand es damals sehr gut und mir macht es jetzt gerade auch Spaß. Und wirklich, also für mich ist das wirklich so eine Erkenntnis von wegen so, wow, hat sich in dem Genre, in dem Bereich einfach nichts getan in den letzten 10 Jahren. Unglaublich. Es erscheinen halt neue Spiele, die einfach schlechter sind und weniger Möglichkeiten haben und sich weniger gut anfühlen, wie jetzt dieses uralte Schatten des Krieges da.
Die vielleicht aber ein bisschen schöner sind.
Ja, genau, definitiv schöner, aber Und dann sitzt sich halt, weißt du, dann setzen sich halt die Verantwortlichen bei Ubisoft hin und beschweren sich drüber, dass die Ansprüche der SpielerInnen da draußen zu hoch sind, weil die sind nicht mehr mit guten Spielen zufrieden und so weiter und so fort.
Mhm.
Und die machen halt einfach seit 20 Jahren das exakt Gleiche immer und immer wieder.
Tja.
So die größte Innovation war irgendwie das Assassin's Creed in Ägypten, wo sie dann so ein bisschen mehr Rollenspielaspekte reingebracht haben, dass sich dann bis zu Valhalla ein bisschen weiterentwickelt hat. Aber es ist, also halt, weißt du, die haben ihre 3-4 großen Franchise und machen seit 20 Jahren immer wieder das Gleiche und dann wundern sie sich, dass die Leute sagen, ihr macht irgendwie immer das Gleiche.
Ja, und irgendwie macht es auch keinen Spaß. Ich habe ja tatsächlich, also es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ich habe irgendwann mal dieses Origins, glaube ich, das in Ägypten, mal angefangen zu spielen, also jetzt vor einem halben Jahr oder sowas. Und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, also ein paar Jahre hat das ja schon auf dem Buckel, aber es ist irgendwie, boah, ich weiß auch nicht, es ist so langweilig irgendwie. Ich habe das ein paar Stunden angespielt und habe mir dann schon gedacht, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe schon alle Gameplay-Sachen, die es so gibt, habe ich gesehen. Ich kann die jetzt alle nur noch marginal ein bisschen hochleveln und ein bisschen andere Angriffe machen, die aber genauso viel Schaden machen oder so. Und mehr gibt es wahrscheinlich einfach nicht. Und es ist immer wieder das Gleiche.
Mhm.
Und irgendwie hat es mich echt, innerhalb von kürzester Zeit habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt.
Ja.
Schade.
Ja. Ja, aber so ist das eben, genau.
Naja.
Ja, und ansonsten habe ich jetzt vor kurzem wieder einen Post gesehen über den neuen Warband von Helldivers 2. Und da waren ein paar Items drin. Zum Beispiel ein Roboterhund, der einen begleitet und automatisch Gegner angreift und sowas. Und da dachte ich mir, ah, vielleicht muss ich mal wieder Helldiver 2 starten. Das habe ich ja zu Release ein paar Monate sehr exzessiv gespielt. Aber dann war die Luft irgendwie raus und dann gab es ja auch super viele Probleme mit Community-Kommunikation und wie die Updates laufen und Nerfing und bla 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 bla. War dann alles irgendwie sehr frustrierend. Und ich habe aber grundsätzlich schon noch Bock auf Helldivers 2. Ich warte aber, also ich werde mir jetzt das vielleicht schon noch mal anschauen und mal gucken, aber im Endeffekt warte ich so ein bisschen auf das, auf so ein, da muss irgendwas wirklich Fettes kommen, weißt du? Da muss ja, irgendwas kommen, wo man sich denkt, ja, jetzt ist es ganz, fühlt sich ganz anders an, ganz ein neuer Aspekt irgendwie. Also so eine neue gegnerische Fraktion wird schon mal helfen zum Beispiel.
Ja, das ist das typische Problem von Gacha-Spielen. Das ist ja...
So Service-Spielen allgemein.
Service-Spielen, ja genau, Service-Spielen, nicht unbedingt nur Gacha-Spiele. Das ist halt einfach ein Problem, wenn du irgendwann, wenn dich keine Spielmechanik und auch die Story nicht mehr hält, dann sitzt man da und denkt sich so, ja, okay, ich kann ja jederzeit weiterspielen, wenn es irgendwann mal wieder cool ist. Auf dem Status bin ich bei manchen Spielen jetzt gerade auch.
Ja.
Aber, ja.
Nee, da hatte aber Helldivers 2. Ich meine, das ist ein kleines Team, die einen riesen Überraschungserfolg haben. Mhm. Ne? Das muss man anders gewichten. Aber die hatten da am Anfang sehr große Probleme in vielerlei Hinsicht, was den Content angeht, einfach die Menge an Content. Ich hatte halt einfach relativ schnell alles, was es möglich gab, freigeschaltet. Und dann kam sehr, sehr lange nichts. Und jetzt gibt's wieder ganz viele Sachen freizuschalten. Aber jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Ich habe schon Tausende von Stunden umsonst gegrindet, basically, quasi. Weißt du, ich habe mich schon satt gespielt an dem Ganzen. Jetzt brauche ich die Motivationsmechaniken nicht mehr so ungefähr. Mhm. Und ja, nee, die haben halt auch, weiß ich nicht, so viele gute Ideen, aber so viel auch, was das leider halt auf als Service-Spiel nicht gut gemacht hat, keine Ahnung. Aber ja, irgendwann werde ich mir das mal wieder anschauen. Vielleicht jetzt dann. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Garten, haben wir.
Ja.
Haben wir uns ausgemacht.
Ja. Es muss der Garten.
Es muss viel gemacht werden.
Ja,
vor allem haben wir wirklich einen super geilen Apfelbaum im Garten. Mhm. Der ist riesig. Das ist wirklich so ein Wal unter den Äpfeln. Und der hat richtig, also der hat. Ich schätze immer, dass es so zwischen 500 und 1000 Äpfel sind. Merle meint, es sind weniger.
Ich kann es nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass die richtig geil schmecken.
Richtig geile Äpfel.
Ja.
Und die müssen jetzt geerntet werden. Mhm. Weil wenn wir die dieses Jahr nicht mehr ernten und die irgendwie vom Frost irgendwie oder sowas, ne, dann ärgert mich das aber hardcore.
Dann weinst du so leise eine Träne.
Mindestens. Weil wir haben natürlich schon einige gepflückt, aber an dem Baum hängt noch so viel dran. Das lassen wir nicht verschwenden.
Nee, das muss jetzt.
Das mache ich heute. Ich werde auch noch so die restlichen Tomaten jetzt noch pflücken.
Ja, ich glaube, das ist jetzt dann aber.
Ist vorbei jetzt die Tomatenzeit. Aber ein paar sind dran, die sehen noch gut aus.
Mhm.
Und dann werde ich den Apfelbaum noch plündern.
Ja,
und ein paar Himbeeren sind sogar noch wieder dran jetzt, habe ich gesehen.
Okay, okay. Ja, ich werd ein paar Sachen noch ausstechen und winterfest machen. Und
genau.
Dann. Ja.
Und Hundepupi wegmachen.
Ja.
Es ist schon krass, ne?
Es ist
schon krass, wie viel Arbeit so ein Haus mit Garten ist.
Also
das haben
der
wir
Garten
alle unterschätzt.
Allein, ey, es ist echt viel. aber es hilft nichts, muss jetzt gemacht werden.
Nee, genau. Haben wir gesagt, wir machen noch schnell Podcast. Ich werde den jetzt auch gleich noch schnell hochladen, sobald ich jetzt hier auf ausdrücke.
Ja, ganz frisch.
Aber dann geht es auch schon in den Garten.
Genau.
Das ist so der Plan für heute.
Okay.
Euch wünsche ich jetzt noch eine schöne, nächste Woche wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt schon am Sonntag hört oder Montag anfangen.
Wann auch immer ihr das hört, eine schöne restliche Woche wünschen wir euch.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, nächstes Mal geht es, glaube ich, noch nicht um Dragon Age.
Nee.
Aber übernächstes Mal wahrscheinlich.
Ah, weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Da ist Besuch da.
Übernächstes.
Ihr werdet sehen. Es kommt, wenn es kommt.
Ja, wir gucken mal. Aber wir werden das machen. Und nächstes Mal geht es dann um meinen Auftritt vor den 14-Jährigen.
Oh ja.
Mal schauen, ob ich das überlebe.
Mal schauen, ob du wiederkommst.
Wahrscheinlich werde ich irgendwie abgezogen. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.